Ihr hört den Megapixel Fotopodcast. Seid mir gegrüßt am 21.04.2019, dem Ostersonntag. Mein Name ist Rainer und ich hoffe, ihr seid nicht erschrocken. Es gibt ein neues Intro zum Podcast. Das hat einen ganz einfachen Grund. Das alte Intro wollte ich loswerden. Das war lizenzbehaftet. Ich hatte es von einer Plattform runtergeladen im Internet, die Lizenz oder die freie Musik bereitstellt, allerdings mit einer Lizenz. Und die Lizenz war daran gekoppelt, dass man jedes Mal in den Shownotes zumindest erwähnt, von wem die Musik ist und wo ich sie runtergeladen habe. Da ich noch ein paar Ausgaben des Podcasts machen wollte und ich einfach diesen Ballast nicht mehr mit mir mitschleppen will und diese Urheberrechtsthematik, habe ich gedacht, okay, mach's mal was Eigenes, habe mich an den Rechner gesetzt, neues Intro gebastelt und das ist das, was ihr jetzt hier gehört habt und was ihr auch im Outro dann hören werdet, wenn ihr so lange durchhaltet. Ich hoffe, stört euch nicht, ist vielleicht nicht so perfekt produziert wie das alte Jingle und das alte Intro, aber ich denke, für den Zweck, den ich hier habe, taugt es und hat ja auch ein bisschen Wiedererkennungswert. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob euch das alte besser gefallen hat und das neue oder das neue. Und wenn euch das neue überhaupt nicht gefällt, dann mache ich eben nochmal ein neues für euch. So, kommen wir mal zu den Themen von heute. Es sind eigentlich drei Themen. Das sind zum einen aktuelle Reviews, die ich gelesen und gefunden habe im Netz. Und dann die Frage, welches Equipment nehme ich mit für meinen Kurzurlaub im Altmühltal, so nur drei Tage. Und mich hat die Frage beschäftigt, kann man vom Fotografieren leben und möchte ich das eigentlich? Und da beleuchte ich die einzelnen Aspekte, was man denn tun kann und ob das Ganze überhaupt Sinn macht. Da könnt ihr ja mal mitgehen und mir eure Meinung sagen dazu. Da hat jeder bestimmt eine eigene, aber jeder hat bestimmt mal drüber nachgedacht, wie wäre es denn, wenn ich mein Hobby zum Beruf mache, gerade das Fotografieren, welche Art Lifestyle wäre das denn? Spannende Sache. Kommen wir aber mal zu den Reviews, und zwar Reviews heute über die Sony Alpha 6400 und die Fuji X-T30. Beginnen möchte ich da mit der Sony Alpha 6400 und da habe ich die Magazine Colorfoto und die Fotohits hier zur Auswahl. Ich habe mir beide Berichte durchgelesen und die Sony Alpha 6400 bekommt ähnliche Bewertungen, fast identische, wobei in den Fotohits kommt es ein bisschen besser weg. Aber kommen wir erstmal zur Colorfoto. Die vergeben keine Noten, sondern die sagen nur zum Beispiel, es ist ein Kauftipp. Also sie machen keine Schulnoten oder sagen gut, sehr gut wie die Fotohits, sie sagen einfach nur Kauftipp. Und was hier hervorgehoben wird, ist wie immer bei allen Tests, die ich bisher gelesen habe, der hervorragende Autofokus. Bildqualität sagen, die hat sich nicht viel verbessert gegenüber der 6300, ist also mehr evolutionär. Und sie sagen, die Kamera ist in Teilen etwas overengineert aufgrund der vielen Einstellmöglichkeiten, die sie hat. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn man sich das mal anguckt. Das kenne ich von meiner EOS M50, da gibt es Einstellungen, die braucht kein Mensch, sind trotzdem drin und da wird man leicht überfordert. Aber besser, man hat sie und braucht sie nicht, als man sie braucht und hat sie nicht. Man weiß ja nie, wo man sich noch hinentwickelt. Auf jeden Fall bei der Colorfoto sagen die klare Kauftipp und kaufen auf jeden Fall in dem Moment, wo ich im Prinzip eine Kamera will, die sowohl gute Fotografie wie auch Videoergebnisse liefert. Die machen diesen Case nicht eindeutig, ob es jetzt die 6.4er für Fotografen oder Videografen besser geeignet ist, sondern die sagen, es ist beides gut. Und insbesondere aufgrund des Autofokuses lohnt sich die Kamera. Nicht so sehr wegen den Bildergebnissen der Bildqualität, die ist im etwa zur 6.300 gleich geblieben. Das heißt, wenn ihr irgendwo nur Landschaften fotografiert, kein Street macht und ansonsten Architektur macht und Stillleben, könnt ihr bei der 6.3er bleiben. Wenn ihr aber Videos dreht und Bilder macht, wo ihr schnelle Serienbildraten habt, mit Fokus nach Verfolgung, dann ist die 6.4er natürlich ein Tipp. Das ist ja übrigens so eine Erfahrung, die ich habe. Der Autofokus muss immer sitzen, das ist eine gute Sache. Dann ist der Ausschuss am Bildmaterial geringer. Und das ist ja einer der Gründe, warum ich diese Kamera in die engere Auswahl ziehe. Derzeit noch, wobei auch noch, ich habe ja bisher immer zwei drin gehabt in meiner Auswahl, die ich kaufen will, die 6.4er und die Fuji X-T30, zu der kommen wir gleich nochmal. Es gibt eine neue, die ich mit reingezogen habe, das ist nämlich die Panasonic G91, die auch relativ neu ist und da gibt es noch kein Review. Aber die, obwohl sie MFT ist, hatte ich bisher ausgeschlossen, habe ich mir mal näher angeguckt und die spielt auch noch eine gewisse Rolle. Okay, also Colorfoto Sony 6400, sinnvolle Modellpflege im APS-C-Bereich etwas overengineert. Und die sagen halt als Fazit, wenn man einen guten 100er drauflegt, kriegt man auch die 6500er. Die hat eine In-Body-Image-Stabilization, also einen Bildstabilisator eingebaut. Wird hier kritisiert, dass keiner drin ist. Allerdings hat die auch diese schönen AF-Features nicht. Wäre für mich dann doch eher, ja, so ein bisschen würde ich dann doch eher zur 6400 tendieren. Aber wie gesagt, Colorfoto sagt klarer Kauftipp. Die Fotohits macht diese Tests ein bisschen anders, hat einen anderen Testaufbau, kommt aber zu einem ähnlichen Ergebnis. Die sagt, das ist sehr gut, die Kamera, sowohl bei den Fotoeigenschaften wie bei den Videoeigenschaften, verweist ihr ebenfalls wie die Colorfoto auf den AF, der sehr gut sein soll. Und genau das sagen ja auch die sonstigen Reviews oder die Berichte, die ihr auf YouTube gesehen habt. Das heißt, wenn AF irgendwo ein Kriterium ist, dann ist klar, die Sony heranzuziehen. Ansonsten sagen die ein leichtes, kompaktes System mit hoher Bildqualität, guter Ausstattung. Und was halt fehlt, ist die In-Body Image Stabilization. Das stimmt, das muss man sagen. Man muss halt immer stabilisierte Optiken kaufen, muss ich bei der EOS M50 aber auch. Bei einer Panasonic G91 muss ich das nicht, da ist alles stabilisiert, weil dort im Prinzip der Stabilisator im Kameragehäuse ist und es gibt diesen Dual-IS, das heißt, man kann, wenn man ein stabilisiertes Objektiv hat, beide Varianten nutzen und noch mehr Blendenstufen korrigieren. Das ist eine abgefahrene Sache, auch nicht schlecht, dafür ist es halt nur ein MFT-Sensor. Gut, also so viel zur Sony Alpha 6400 in diesem Review-Bereich, aber noch nicht ganz, da komme ich gleich zu. Bezüglich der Fuji XT30, zu der wir jetzt kommen, da gibt es ein Review bei DP Review, ist in Englisch, ist bestimmt kein Problem für euch. Die kommen zum Fazit, sehr gute JPEGs, sehr gutes Video, natürlich kein Bildstabilisator an Bord und die Ergonomie auf der Rückseite ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, respektive nicht in dem Format wie bei einer XT3, ist also ein bisschen umständlicher, sagt aber auch, das ist eine Kamera mit Wow-Effekt, also durchaus klasse gemacht. Und hier wird immer die sehr guten JPEGs hervorgehoben. Wenn man beide Kameras vergleicht, und das haben die nämlich auch getan, die haben nämlich ein Video gemacht in einem Vergleich Sony Alpha 6.4 und XT30 und haben mal geguckt, was ist denn bei Fotografie und Video wirklich unterschiedlich. Außer, dass die Kameras sehr eng beieinander sind, ist es hier wieder so, dass der Autofokus den entscheidenden Faktor gibt. Der ist nämlich bei der Sony wesentlich besser. Und wenn es darauf ankommt, beim Filmen und Fotografieren, gewinnt eindeutig die Sony. Was mich überrascht hat, wenn man jetzt filmt, ganz normal filmt, ohne dass der AF großartig arbeiten muss, dann ist es so, dass die Fuji eine bessere Bildqualität hat, weil da einfach mit höherer Datenrate gearbeitet werden kann, mit 100 Mbit pro Sekunde. Und das ist für Filmer dann doch wieder ausschlaggebend. Also je nachdem, was man filmt und was man fotografiert, fällt dann die Entscheidung zwischen den beiden Kameras. Also DP Review sagt, bei beiden Kameras, naja, ihr müsst selbst entscheiden. Schaut es euch an. Wobei bei DP Review fehlt noch ein aussagekräftiger Test online der Sony Alpha 6400, um das wirklich mal vergleichen zu können. Aber der Videovergleich, der ist hochinteressant. Schaut es euch an. Alles das, was ich jetzt sage, habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Einfach draufklicken, kommt ihr zu den Videos oder zu den Reviews, die ich hier erwähne. Bis auf die in den Magazinen, die müsst ihr kaufen, was ich euch auch empfehle. Ist nämlich hochinteressant und wenn ihr euch so eine Kamera kaufen wollt, sind so ein paar Euro für ein Magazin auch gut investiert. Zwischen den beiden APS-C-Kameras geht für mich der Trend ganz klar Richtung Sony momentan, wobei die Panasonic zwischendrin ist, ein sehr kleiner Sensor gegenüber den APS-C-Sensoren, dafür allerdings die ganzen leckeren Dinge, die die anderen nicht haben, das heißt einen kompletten Bildschirm, den man rausdrehen kann, umdrehen kann, fully articulated, es gibt eine In-Body Image Stabilization etc. etc., macht sehr gute Videos, also auch so ein Kompromiss und ist dazu wahrscheinlich ungefähr im gleichen Preispunkt und ich habe die Optiken schon. Also bleibt weiterhin spannend, natürlich bin ich auch mal, naja, scharf drauf kann man nicht sagen, ich würde schon mal gerne ein anderes System nehmen im APS-C-Segment und das ein bisschen ausbauen. Aber mal sehen. Also ich werde dann einen direkten Vergleich aller dreimal anstellen, den online stellen. Ist vielleicht für euch auch interessant, es sei denn, ihr seid komplett auf der APS-C-Seite. Dann müsst ihr nur die beiden Aspekte bewerten, nämlich die Fuji und die Sony. Aber mal so ein Blick in die MFT-Welt ist ja bestimmt auch nicht schlecht, auch nicht für euch. Gut, also so viel zu den aktuellen Reviews im Markt. Das ergänzt sich so zeitnah, wenn neue Reviews erhältlich sind, werde ich darauf hinweisen und auch die Bewertung mal vorlesen. So viel aber jetzt erstmal dazu. Kommen wir zum zweiten Thema, nämlich Equipment für meinen Kurzurlaub. Ich will 3 Tage ins Altmühltal. Dummerweise sagt der Wettergott Regenwahrscheinlichkeit höher 50%. Ist natürlich blöd. Ich hätte erwartet, dass es jetzt so ein Wetter gibt wie rund um Ostern. Strahlender Sonnenschein, wirklich warm. Scheint aber nicht so zu werden. Ist zwar noch ein bisschen hin, kann sich noch ändern, aber sieht doch sehr danach aus. Also was nehme ich mit? Wie immer meine TG5. Die ist wasserdicht. Die kann jedes Wetter ab. Die ist meine Zweitkamera, die nehme ich sowieso mit. Und meine Ersatzkamera, falls die erste kaputt geht. Und in dem Moment, wo sich das bestätigt, dass es mehr regnen soll, die Wahrscheinlichkeit über 50% ist, dann nehme ich nur eine Kamera mit, nämlich die FZ1000 zusätzlich. Also eine Bridge-Kamera. Und die hole ich halt dann raus aus der Tasche, wenn das Wetter ein bisschen aufklart und sich ein gutes Bild ergibt. Ansonsten nämlich würde ich die M50 mitnehmen, die EOS M50 mit 2-3 Optiken und würde dort ein bisschen ernsthafter versuchen zu fotografieren, falls das Wetter es wirklich zulässt, weil dann die Bildqualität im APS-C-Bereich vielleicht ein bisschen besser ist. Dann würde ich damit ein bisschen spielen. Also kommt drauf an, die anderen Aspekte wie Speicherkarten, Akkus und so weiter ist selbstverständlich. Das nehme ich alles mit, auch in ND-Filter. Aber TG5 gesetzt, FZ1000 bei schlechtem Wetter, M50 bei besserem Wetter. Üblich ist bei mir da gar nichts. Ich mache mir jedes Mal vor jedem Kurzurlaub diese Gedanken, welche Kamera nehme ich mit. Ich könnte mir ja eigentlich mal so ein Set zusammenstellen und sagen, bei Kurzurlauben bis zu 5 Tagen nehme ich immer das mit. Und bei Urlauben, die länger sind, nehme ich immer das mit. Habe ich bisher nie gemacht. Ich komme jedes Mal immer zu dem Punkt, dass ich mich frage, was nehme ich denn mit? Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Na gut, eigentlich eine Sache, die man relativ einfach mal lösen könnte. Naja, ist vielleicht ja auch ein bisschen Spaß an der Sache, da jedes Mal drüber nachzudenken. Gut, also das ist das Equipment für die 3 Tage. Bilder werde ich auf Facebook reinladen und auf Flickr und werde es auch mal verlinken. Altmühltal gibt es natürlich viele interessante Sachen und da gibt es auch viel Wildlife, wobei in den 3 Tagen wird mir nichts Wildes über den Weg laufen, nehme ich mal an. Da muss man schon ein bisschen länger dort sein und gucken. Aber Wildlife, naja, das wäre eher für die FZ1000 mit 400 mm Brennweite und mit dem Digitalzoom bis zu 800, glaube ich, wäre schon möglich. Ist aber ein Ding, es wäre jetzt nicht so schlimm, wenn ich da gar keine Bilder rauskriege. Das ist von mir nur 3 Stunden entfernt. Da kann man eigentlich immer hinfahren, mal übers Wochenende. Und da könnte ich das Shooting wiederholen. Also so viel zum Thema Equipment. Vielleicht habt ihr einen Tipp, wenn man das Equipment besser planen könnte. Vielleicht habt ihr ja selber so eine Art Setup gemacht für Kurzurlaube und für Langurlaube. Bin ich mal gespannt. Ihr habt ja bestimmt auch mehrere Kameras, die da in Betracht kommen. Oder ihr habt nur ein Kamerasystem und nehmt immer das mit. Wäre auch mal interessant. Gut, also so viel zum Thema Kurzurlaub und Equipment. Kommen wir zum dritten Thema, was auch sehr interessant ist. Und das ging mir in der letzten Zeit öfters durch den Kopf. Morgens auf dem Weg ins Büro nach Frankfurt und auch sonst bei der Arbeit, wenn meine Gedanken mal ab und zu abschweifen zur Fotografie hin. Das Thema, kann man eigentlich vom Fotografieren leben? Macht es Sinn? Und welche Art Leben wäre das denn? So, welche Möglichkeiten hat man, um vom Fotografieren zu leben? Das wäre mal der Verkauf von Hardware und Software. Wobei in Zeiten von Amazon, Fotokoch, Foto Erhard und den anderen ist das doch eher grenzwertig. Die Margen sind unten. Wenn man Equipment verkauft, sei es auch online, muss man für Garantie sorgen, muss das Ganze abwickeln, falls was defekt ist und so weiter und so fort, muss dem Geld hinterherhecheln. Na, weiß nicht, ob das so ein gewinnbringendes System wäre. Nur Bilder verkaufen, also Stockfotos. Man macht Bilder, stellt sie irgendwo auf die üblichen Plattformen und wartet, bis sie jemand kauft. Ist auch ein sehr unsicheres Geschäft. Wenn man davon leben will, wird es alleine damit nicht gehen. Bis man da etabliert ist, dauert auch einen Moment. Und da heute gute Kameras relativ günstig sind, macht jeder Bilder. Und jeder will ein bisschen was mit verdienen, stellt die ein. Und die Konsumenten oder die Firmen, die die Stockfotos kaufen, haben die Wahl. Und dementsprechend sind auch die Preise unten. Die Agenturen, die das vermitteln, wollen ja auch noch was abgreifen. Insofern Stockfotos, sehe ich ein bisschen skeptisch. Eventfotografie, Hochzeiten wird oft gemacht, Konzerte, Firmen-Events fotografieren oder für Makler irgendwelche Gebäude. Hochzeiten hört man relativ oft. Auf YouTube gibt es auch viele Videos, was Hochzeitsfotografie angeht. Ist halt sehr saisonal bedingt. Bei manchen Jahreszeiten verdient man damit dann gar nichts oder halt sehr wenig. Bei Maklern ist es so, die meisten haben selber Kameras und machen das selbst und wollen da keinen mehr für bezahlen. Die sagen, das sieht man auch an den Bildern übrigens, wenn man sich mal für ein Haus interessiert, für Wohnungen, die Bilder, die eingestellt werden, sind eher grenzwertig. Das machen die aber trotzdem selbst. Bei Konzerten braucht man einen Auftraggeber, der einem dafür bezahlt. der Markt ist auch schon belegt. Das sind also alles Märkte, wo ein Verdrängungswettbewerb herrscht. Also ihr kommt nirgendwo neu rein und könnt sagen, damit verdiene ich jetzt Geld und bin der Erste. Das ist alles schon gelaufen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, was auch manche in Betracht ziehen, über YouTube-Videos als Influencer in diesem Bereich zu arbeiten. Der Markt ist aber auch schon relativ gut belegt, wobei da immer ein Bedarf ist, das will ich nicht abstreiten. Die Frage ist, wie viel kann man verdienen mit YouTube? Naja, also auf jeden Fall, also das ist grenzwertig, man braucht schon ein paar hunderttausend Views, um da signifikant ein bisschen Geld rauszukriegen. Das ist also nicht mehr so wie früher. Vielleicht wäre ja alles zusammen eine Kombination aus allem, wo man mit Fotografie Geld verdienen könnte. Aber dabei bleibt ja der Spaß auf der Strecke, weil man kann ja nicht das fotografieren, was man eigentlich selber fotografieren will. Dann wäre es ja ein Job. Und der Job macht selten Spaß. Das heißt, der Spaß geht weg, wenn man damit seine Brötchen verdienen muss und seine Miete bezahlen muss und Krankenkasse und dann das ganze Investment tätigen muss, die Zeit einplanen muss. Dann bleibt für das Hobby, das man früher hatte, weniger übrig. Also so gesehen habe ich mich dafür entschieden, damit nicht zu arbeiten, sondern es rein als Hobby zu betrachten. Es sei denn, die Zeiten ändern sich mal und diese Art von Wettbewerbssituation würde mal aufhören und es gäbe da wirklich noch Potenzial in der einen oder anderen Ecke, mit dem man das realisieren könnte. Schade eigentlich, man hätte früher mit anfangen müssen, vor 10 Jahren mal vielleicht mit YouTube und so weiter. Aber gut, hat man halt nicht. Insofern ist es halt so, ich denke, für jemand wie mich, der selbstständig ist sowieso, aber im IT-Bereich als Berater arbeitet, lohnt sich das Ganze auch nicht, weil ich so wesentlich mehr verdienen und etabliert Geld verdienen kann. Macht vielleicht nicht so viel Spaß wie fotografieren, aber dafür ist es relativ sicher und ich kann mir das Equipment kaufen, mit dem ich dann mein Hobby ausüben kann. Naja, also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht lebt ja der eine oder andere von euch schon vom Fotografieren oder hat Ideen, was es sonst noch da für Möglichkeiten gibt. Ich sehe es eher skeptisch, möchte aber auch jemanden, der den Traum hat, zu fotografieren, davon zu leben, das auch nicht schlecht machen. Es gibt immer Märkte, wo Leute im Prinzip gesagt haben, okay, da lässt sich nichts mehr verdienen, der Markt ist gesättigt, da gibt es keine Möglichkeiten mehr und irgendjemand hat es versucht und es hat dann trotzdem geklappt. Bei mir ist halt so, ich bin nicht sehr talentiert, ich muss mir das alles hart erarbeiten. Insofern wäre das für mich ein bisschen problematischer und langwieriger als für jemanden, dem das alles zufliegt in der Fotografie und der einfach ein besseres Auge hat. Gut, ist bei mir halt nicht so. Insofern fällt das für mich halt aus, für euch vielleicht nicht. Könnt ihr mal eure Meinung in den Kommentaren mal kundtun im Blog oder auf Facebook. Das war's für heute. Kurze Sendung, unter 18 Minuten, ist selten, meistens sind sie in der letzten Zeit länger. Ich wünsche euch, dass euch nächste Woche alles gelingt, was ihr euch vornehmt, sowohl beruflich wie privat wie im Hobbybereich. Das Wetter soll noch ein bisschen schön bleiben, geht raus und fotografiert. Und wir hören uns, wenn ihr mögt, nächste Woche Sonntag wieder. Die Sendung nächste Woche habe ich vorproduziert, weil wie gesagt, Sonntag bin ich im Altmühltal am Fotografieren und am Entspannen. Und also nicht erstaunt sein, wenn das nicht gerade die aktuellsten News sind. Ich hatte vor, vielleicht eine Sendung bei ISO-Rauschen zu machen. Muss ja mal gucken, wie viel Material ich noch zustande bekomme. Vielleicht, wenn ich dann Dienstag, Mittwoch aufnehme, gibt es ja auch schon ein paar News, ein paar neue. Mal sehen, was das Thema sein wird. Also wie gesagt, wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, nächste Woche Sonntag und bis dann.